Linda Pohlmann, die Mitleidsindustrie. Hinter den Kulissen internationaler Hilfsorganisationen. Nahezu täglich sehen wir in den Medien Bilder von Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. Während wir gemütlich auf der Couch sitzen, kämpfen in anderen Teilen der Welt die Opfer von Bürgerkriegen und Naturkatastrophen ums Über- und Weiterleben. Gehörst du auch zu jenen, die beim Anblick dieser Bilder Mitleid haben und gerne helfen möchten? Viele spenden dann Geld an eine internationale Hilfsorganisation. Das ist für sie die bequemste Lösung und effektiv. So denken wohl die meisten von uns und gehen wieder zur entspannten Tagesordnung über. Und was passiert inzwischen mit unseren Spendengeldern? Als erfahrene Journalistin war Linda Pohlmann in den vergangenen 40 Jahren selbst in den Krisenherden weltweit unterwegs. Sie kennt die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen und weiß um die Widersprüche humanitärer Hilfe. Rund um diese hat sich nämlich ein profitabler Industriezweig entwickelt. Die Blinks zu Die Mitleidsindustrie klären dich über die tatsächliche Verwendung von Hilfsgeldern auf und regen zum Nachdenken über das Geschäft mit unserem Mitleid an. Blink Nummer 1. Hilfsorganisationen sind in erster Linie konkurrierende Unternehmen. Das Konzept der humanitären Hilfe geht auf den Schweizer Henri Dunant zurück. Dieser stellte angesichts der Schlacht von Solferino 1859 einen Trupp von Freiwilligen zusammen, um das Leid der tausenden verwundeten Soldaten auf dem Schlachtfeld zu lindern. Dunant gründete später das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und damit eines der ersten westlichen humanitären Hilfsprogramme. Dabei entwickelte er einen ethischen Kodex, dem auch heute noch alle Hilfsorganisationen verpflichtet sind. Demnach muss Notleidenden geholfen werden, egal um wen es sich handelt und unabhängig von den Konsequenzen der Hilfeleistung. Außerdem soll die Hilfe für Menschen in Krisensituationen unparteilich sein und uneigennützig stattfinden. Aber Kriegsführung und Krisengebiete haben sich seitdem ebenso stark verändert wie der Alltag moderner Hilfsorganisationen. Bereits für Dunants Hilfstruppen ergab sich ein moralisches Dilemma, wenn sie nach den eigenen ethischen Prinzipien handelten. Heute ist das alles noch viel komplizierter. Das Spekulieren mit dem Mitleid von Spendern ist zu einer lukrativen Branche geworden. Ein selbstständiger Wirtschaftszweig hat sich hier entwickelt: die Mitleidsindustrie. Mittlerweile gibt es 37.000 größere und kleinere Organisationen, die auf dem Markt der internationalen Hilfe miteinander konkurrieren und durch Hilfsprojekte Geld verdienen. Und was ist unabdingbar für das Bestehen der humanitären Organisation? Neue Spendenprojekte, also Erfolg im Kampf um die begehrten Vertragsabschlüsse mit den Geberländern. Sie investieren daher einen Großteil ihres Budgets in PR-Kampagnen. Die Unternehmen der Mitleidsindustrie lassen sich außerdem bei der Auswahl der bedürftigen Regionen zunehmend davon leiten, welche Krise einen höheren Spektakelcharakter besitzt und sich dadurch besser vermarkten lässt. Blink Nummer 2. Die Hilfsorganisationen picken sich ihre Lieblinge nach deren Marktwert heraus. Die Verteilung von Hilfsgütern an bedürftige Länder gleicht einer großen Lotterie. Manche Länder werden mit Hilfe regelrecht überschwemmt, für andere bleiben nur ein paar Tropfen übrig oder sie gehen sogar völlig leer aus. Doch wonach richtet sich die Beliebtheit von Krisengebieten? Sie hängt nicht etwa davon ab, wer wie bedürftig ist, sondern wer wie viel Potenzial bietet, die Geberländer zu beeindrucken. Denn sie entscheiden, wem sie ihre Spendengelder geben wollen. Es gibt kein Gesetz, das regelt, wer welchen Anspruch auf Hilfe hat. Im Jahr 2004 erhielten die Tsunami-Opfer 1.200 Dollar Spendengelder pro Kopf, während die Länder Kongo mit 10 Dollar pro Kopf und Namibia mit 0 Dollar trotz Hunger und Krieg leer ausgingen. Opfer von Naturkatastrophen können, wie im Fall des Tsunamis, grundsätzlich auf mehr Hilfe hoffen. Bürgerkriege sind mittlerweile nämlich im öffentlichen Bewusstsein von inflationärem Charakter. Zudem schreibt das Spenderpublikum den Kriegsbeteiligten eine gewisse Selbstschuld zu. Einmalige Naturgewalten hingegen lassen sich besser bewerben. Als größte, potenziell jeden betreffende Bedrohung in der Geschichte der Menschheit. Spendenaktionen, die auf neue Superlative vom Leid unschuldiger Opfer setzen, treiben außerdem am meisten Gelder ein. Von eventuell viel schwerwiegenderen Krisen erfahren wir oft überhaupt nicht mehr. Der Grund? Sie wurden als zu wenig schockierend erachtet. Was heißt das im Klartext? Die Entscheidung, eine Region zu unterstützen, hängt nicht davon ab, ob sie am meisten Hilfe nötig hat. Sie orientiert sich daran, ob sich dort mitleiderregende Fotos schießen lassen. Nämlich von weinenden Menschen, die verloren vor den Trümmern dessen kauern, was bis vor kurzem ihr Leben war. Möchte man als Opfergruppe die Aufmerksamkeit auf sich lenken, muss man sich also richtig verkaufen. Es geht darum, aus der Masse der Hilfebedürftigen herauszustechen. Auch unter den Opfern unterschiedlicher Krisen hat längst ein PR-Kampf um Mitleid und Sympathie der Spendenländer begonnen. Blink Nummer 3. Hilfsorganisationen bestimmen die mediale Darstellung von Einsätzen in Krisensituationen. Was wir in den Nachrichten über Krisenregionen und Katastrophen zu sehen bekommen, ist ein gefilterter und auf westliche Zuschauer gemünzter Ausschnitt der Realität. Das Eigeninteresse von Hilfsorganisationen bestimmt, was sie von ihrer Arbeit den Medien gegenüber preisgeben. In dessen Sinn lenken sie die Medienaufmerksamkeit aktiv auf die Darstellung menschlicher Dramen. Dadurch wird uns häufig der politische oder wirtschaftliche Kontext einer Krisensituation vorenthalten. Da ihre Berichte Teil der PR-Kampagnen sind, schicken die Hilfsorganisationen meistens selbst Journalisten in die Einsatzgebiete. Denn diese wollen mit ihren Informationen nicht etwa die Öffentlichkeit über die Komplexität von Konflikten aufklären. Sie möchten ein hohes Maß an Mitleid und Spendenmotivation erreichen. Daher werden die Fakten manchmal so lange um die präsentierten Fernsehbilder herum zurechtgebogen, bis sie zwar nicht mehr unbedingt der Wahrheit entsprechen, dafür aber einen schönen Rahmen ergeben. Während des Bürgerkriegs in Ruanda Mitte der 90er Jahre versuchte die extremistische Gruppe der Hutu einen Völkermord an einer anderen ethnischen Gruppe, den Tutsi. Als sich die Medien einschalteten, sah man flüchtende Menschen auf den Bildschirmen. Diese waren aber keinesfalls die verfolgten Tutsi, wie man meinen sollte. Es waren die Hutu auf dem Rückzug. Erst als unter den Hutu die Cholera ausbrach, begannen die Medien sich ernsthaft zu interessieren. Die Epidemie unter Flüchtlingen schaffte es auf die Titelblätter. Unterdessen war der versuchte Genozid zur Nebensache verkommen. Die Presse machte die Genozidtäter kurzerhand zu Opfern der Seuche und löste damit die damals größte humanitäre Hilfsaktion aus. Auch den Medien ist der Sensationscharakter einer Krise wichtiger als ihr politischer Gehalt. Die größten Geschichten handeln von Opfern wie Frauen und Kindern. Deren Bilder lassen sich schließlich am besten verkaufen. Um ihre Leser, Zuhörer und Zuschauer bei der Stange zu halten, übertreiben Journalisten regelmäßig. Sie spicken ihre Geschichten mit astronomischen, nicht belegten Zahlen von Hungernden und Toten. Auch die humanitäre Hilfe unterliegt keiner Kontrolle. Blink Nummer 4. Kein Gesetz kontrolliert die Qualität von Hilfeleistungen. Der Umgang mit menschlichen Schicksalen ist ein sehr sensibles Thema. Und dennoch existiert keine Kontrollinstanz, die festlegt, wer zum humanitären Helfer werden darf. Es gibt keine spezifische Ausbildung, die man absolvieren, kein Zertifikat, das man vorweisen muss. Im Grunde kann sich jeder kurzerhand zum humanitären Helfer ernennen. Besonders fragwürdige Dienste im Namen des guten Zwecks bieten die sogenannten MONGOs, in der Langform My Own NGO. Das sind individuelle Wohltätigkeitsvereine, die von wohlmeinenden Privatpersonen gegründet werden und sich für persönliche Hilfsprojekte engagieren. Diese MONGOs tätigen oft unerwünschte oder nutzlose Schenkungen. Tonnenweise unpassende Kleidung wie Pelzmäntel oder knappe Damenunterwäsche und abgelaufene Medikamente kamen zum Beispiel nach der Tsunami-Katastrophe in Thailand an, gesammelt von privaten Hilfsorganisationen. Entgegen der moralischen Grundsätze humanitärer Hilfe werden Hilfsbedürftige nicht selten benutzt, um noch mehr Spender anzulocken. Egal, welche negativen Konsequenzen das für sie hat. In Sierra Leone geschah dies Menschen, denen Rebellen im Bürgerkrieg von 1991 bis 2001 die Gliedmaßen abgetrennt hatten. Sie wurden zur Sonderattraktion einiger Hilfsorganisationen, schließlich erregten ihre Geschichten außergewöhnlich viel Mitleid. Daher ließ man sie in dem eigens für die Amputierten eingerichteten Lager stundenlang ohne Prothesen herumlaufen. Eigentlich hätten sie solche besessen, doch Stümpfe gaben eben die wirksameren Bilder für die Verwertung in der Mitleidsindustrie her. Noch weiter gingen einige religiöse MONGOs. Unter dem Vorwand, ihnen medizinisch helfen zu wollen, brachten sie amputierte Kinder nach Amerika. Dort wurden sie ohne die ordnungsgemäße Zustimmung ihrer Verwandten adoptiert. Der eigentliche Grund für die Adoption: der Prestigezuwachs der vermeintlichen Retter und ihrer Organisation. Hilfeleistungen unterliegen keiner gesetzlichen Kontrolle und kommen oft genug den Falschen zugute. Blink Nummer 5. Hilfe wird um jeden Preis geleistet, auch wenn davon die Falschen profitieren. Ein Grundsatz humanitärer Hilfsorganisationen ist, jedem Notleidenden um jeden Preis Hilfe zu leisten. Nicht selten bedienen sich Kriegsführende in Bürgerkriegen an Hilfsgütern und Spendengeldern. Doch die Helfer tolerieren dies still, um nicht die Hilfe anderer Menschen zu gefährden. Längst sind Hilfsgelder zum festen Bestandteil der Kriegsplanung militärischer Führer geworden. Das heißt, humanitäre Hilfseinsätze können Kriege unter Umständen verlängern. Um in die betroffenen Gebiete zu kommen und humanitäre Einsätze zu starten, müssen Helfer oft Deals mit Generälen, Diktatoren oder Rebellenführern eingehen. Diese verhandeln mit ihnen über die Form der Hilfe zu ihren Konditionen. Beispielsweise müssen an die Verantwortlichen neu erdachte Zölle, Gebühren für Visa und Arbeitsgenehmigungen gezahlt werden. Und diese finanzieren dann die Kriege weiter. Aber die Hilfsbudgets gehen auch auf indirektem Weg ein zweites Mal in die Kriegskassen. In Form von Nahrungsmitteln. Statistiken zufolge stehlen militärische Gruppen 60% der Hilfsprodukte aus Flüchtlingseinrichtungen und missbrauchen diese für Kriegszwecke. Sie werden im Handel gegen Waffen eingetauscht oder direkt zur Versorgung von Soldaten verwendet. 15-20% der Bewohner von Flüchtlingslagern sind sogenannte Refugee Warriors. Das sind Soldaten, die sich wie die Hutu in Goma als Flüchtlinge tarnen und von humanitären Helfern für den erneuten Kampf aufpäppeln lassen. Das Beispiel des ruandischen Bürgerkriegs, in dem eine Neuorganisation der Genozidtäter ermöglicht wurde, ist also kein Einzelfall. Internationale Hilfe unterstützt schlimmstenfalls Neuausbrüche von Kriegen, Gewaltregimes von Diktatoren oder auch andere Kriegsverbrechen. Sie hilft nicht ausschließlich jenen, die sie benötigen. Blink Nummer 6. Spendengelder kommen oft nicht bei den Hilfebedürftigen an, sondern werden verschwendet. Meistens kommt mehr als die Hälfte des Geldes gar nicht in den Einsatzgebieten an. Vielmehr unterstützt es auf verschiedenen Wegen das Geberland oder die Helfenden. Dies beginnt bei Meetings zur Projektplanung, Visa und Sondergenehmigungen und Flugtickets für die Mitarbeiter. Und Folgendes passiert bei vielen Hilfsprojekten zum Wiederaufbau kriegszerstörter Gebiete. Man investiert zwar in unmittelbare Güter, setzt aber kein Geld dafür ein, die Wirtschaft des Landes nachhaltig zu stärken oder es in die Selbstständigkeit zu begleiten. So wurden beim Wiederaufbau im Irak amerikanische Baufirmen für die Wiederherstellung von Straßen und Brücken beauftragt. Damit ließ sich dort zwar die Infrastruktur wiederherstellen, aber die irakischen Unternehmen haben nun keine Arbeit mehr. Und so manche wohltätige Helfer verbuchen ihre Einsätze als exotischen Urlaub. Denn auch in Hilfsorganisationen gibt es, wie in vielen Unternehmen, hochbezahlte Mitarbeiter, denen auf Firmenkosten Annehmlichkeiten finanziert werden. Möglicherweise sind die Sondergehälter und Zuschläge aufgrund der Arbeitseinsätze in gefährlichen Krisengebieten gerechtfertigt. Doch zudem fliegen die Topmanager der NGOs in der Business Class. Oder sie fahren Landcruiser, deren Tankfüllung so viel kostet wie der Bau eines Waisenhauses. Aber auch die humanitären Helfer vor Ort kommen bei den Vergnügungen nicht zu kurz. Für sie eröffnet man in der Nachbarschaft von Flüchtlingscamps exklusiv Restaurants, Kinos und sogar Bordelle. In den zerstörten Teilen Kabuls wurde der Unterhaltungssektor für die Helfer wieder aufgebaut, noch vor Schulen und Krankenhäusern. Die Kabuler witterten darin ein gutes Geschäft. Die Helfer wollten sich zuallererst selbst ein angenehmes Leben machen. Und während noch 95% der Einwohner Kabuls ohne Elektrizität waren, wohnten die Mitglieder der 300 NGOs in streng überwachten Stadtteilen und bezogen Satellitenfernsehen. Diese Verschwendung von Hilfsbudgets ist nicht nur ungerecht, sie beeinflusst außerdem die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Krisenländer negativ. Doch die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Blink Nummer 7. Fehlschläge von humanitären Helfern sollten sanktioniert werden. Selbst den renommiertesten Hilfsorganisationen wie UNICEF oder Ärzte ohne Grenzen passieren Fehler. Sie setzen Gelder oder Hilfe falsch ein oder starten Projekte, die zwar finanziert, aber nie realisiert werden. In Afghanistan gibt es Projekte, für die Gelder flossen, die aber letztlich nicht ihrem Zweck dienten oder völlig nutzlos eingesetzt wurden. So baute man Straßen, auf denen niemand fahren oder etwas befördern konnte. Das gesamte Land lag nämlich brach. Die Helfer jedoch konnten die Wiederherstellung von Infrastruktur als gelungen auf ihrer To-Do-Liste abhaken und Gelder für neue Projekte beantragen. Diese Fehltritte kommen meistens nicht an die Öffentlichkeit. Schließlich befürchtet man, die Kritik könnte auf die gesamte Mitleidsindustrie abfärben. In jeder anderen Situation, in der öffentliche Gelder verwendet werden, wird der ordnungsgemäße Umgang kontrolliert. Bei humanitären Helfern hingegen sucht niemand nach Fehlern, geschweige denn ahndet sie. Und auch im Falle des Missbrauchs von Hilfsgeldern durch Kriegsführende herrscht zu wenig Transparenz. Da Hilfsorganisationen konkurrieren, schließen sie sich nicht gegen Missbrauch zusammen, sondern verschleiern ihn lieber. Sie schweigen über Erpressungsversuche durch Kriegsführende, um ihren Namen nicht zu beflecken und die Gunst der Geberländer nicht zu riskieren. Fälle, in denen ein humanitärer Helfer wegen Kooperation mit einem Diktator oder Mitschuld an einem Kriegsverbrechen vor Gericht gestanden hätte, Fehlanzeige. Es scheint, als wäre man unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit immun gegenüber geltenden Gesetzen. Humanitäre Helfer müssen für solche Fehler jedoch zur Verantwortung gezogen werden. Wie lassen sich die Fälle von Korruption, Missbrauch und falschem Einsatz von Hilfsgeldern einschränken? Nur durch Kritik, Kontrolle und eine öffentliche Aufmerksamkeit. Auch das Konzept internationaler humanitärer Hilfe an sich ist kritisch zu beurteilen. Blink Nummer 8. Das Gesamtkonzept humanitärer Hilfe muss in Frage gestellt werden. Seit der Entstehungszeit der Hilfsorganisationen müssen sich Helfer mit einer schwierigen moralischen Frage auseinandersetzen. Sollte man die Hilfe aufgeben und die Betroffenen sich selbst überlassen, wenn die geleistete Hilfe negative Effekte wie eine Kriegsverlängerung begünstigt? Oder ist es angemessener, streng nach den humanitären Grundsätzen Menschenleben zu retten, selbst wenn man damit weiteres Leid provoziert? Dieses Dilemma illustriert folgendes Szenario. Angenommen, du bist Mitglied einer Hilfsorganisation während des Zweiten Weltkriegs. Es wird dir erlaubt, Hilfsgüter in ein Konzentrationslager zu bringen, unter einer Bedingung. Die Lageraufsicht dürfte entscheiden, wie viel sie und wie viel die Häftlinge bekommen. Wie verhältst du dich? Mit dieser Frage war das Rote Kreuz 1942 tatsächlich konfrontiert. Die Organisation wusste vom Holocaust. Und dennoch entschied sie sich in ihrer Unparteilichkeit zur Kollaboration mit dem Naziregime. Damit wollte sie ihren Zugang in die besetzten Gebiete und ihre Hilfe für Kriegsopfer gewährleisten. Schon damals stand die Vertretbarkeit der humanitären Prinzipien in Frage. Denn einerseits nach einem ethischen Grundsatzkatalog zu handeln und andererseits ein derartiges Verbrechen an den Menschenrechten zu tolerieren, erweist sich als paradox. Somit ist der humanitäre Kodex kaum einzuhalten. Allein die politische Neutralität ist eine problematische Prämisse. Spätestens seit 9/11 und den militärischen Aktionen in Afghanistan und im Irak ist klar, die internationale Hilfe ist längst ein politisches Problem. Und auch mit dem Grundsatz, nur der Hilfe wegen zu helfen, steht es nicht besser. Die Arbeit von Hilfsorganisationen hat sich nämlich längst in einen profitablen Industriezweig verwandelt. Eine Frage drängt sich daher förmlich auf. Sollte man das gesamte Modell der internationalen Hilfe über Bord werfen, um durch Hilfsprogramme verursachte Schäden zu vermeiden? Das hat sich anscheinend aber noch niemand ernsthaft gefragt. Außerdem ist folgender Gedanke kritisch zu beleuchten. Käme so manche Krisenregion nicht genauso gut oder gar besser ohne internationale Hilfe aus? Das waren die Blinks zu Die Mitleidsindustrie von Linda Pohlmann. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass internationale Hilfsaktionen und Spendengelder nicht nur Menschen in Not dienen, sondern auch vielen anderen Interessengruppen. Rund um die humanitäre Hilfe hat sich eine profitable Industrie entwickelt. Außerdem stellen Korruption, Missbrauch von Hilfsgeldern und negative Auswirkungen von Hilfseinsätzen deren Sinn grundsätzlich in Frage. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Informiere dich. Möchtest du einer Hilfsorganisation unbedingt Geld spenden, dann informiere dich vorher über ihre Tätigkeit und bilde dir eine eigene Meinung. Empfehlenswert sind Organisationen, die ihre Projekte transparent darstellen. Im Jahresbericht sollten Werbe- und Verwaltungskosten getrennt ausgewiesen sein. Gut ist es außerdem, wenn eine Organisation bereits vor einer humanitären Katastrophe im betreffenden Land aktiv war.